Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Warum kommt es in vielen Ländern südlich der Sahara immer wieder zur Lebensmittelknappheit? Nicht allein wegen der Launen der Natur, weil der Regen ausbleibt oder zu viel fällt. Vieles hat zu tun mit einer schlechten Verwaltung der Ressourcen, mit Ineffizienz und auch mit fehlendem Unternehmergeist. Eine Reportage aus Mali von und mit Christoph Keller.
On va traverser qui est de 800 mètres et sur le barrage.
Unterwegs im Norden von Ségou, unterwegs im Sahel.
Pointa, ça veut dire que les deux, les trois. Le canal à partir de.
Unterwegs in einem Pickup Richtung Norden, am Steuer sitzt Papa Touré.
Pointa, ça veut dire que les deux, les trois. Le canal à partir de Pointa forme. Donne la forme de la lettre A. C'est pour cela qu'on a dénommé Pointa.
Papa Touré, der den Pickup über den mächtigen Staudamm von Markala dirigiert, vorbei an Marktfrauen, Eseln, Männern auf Fahrrädern, viele Kinder und Fischer, die ihren Fang nach Hause tragen. Eine gigantische Landschaft. Der Niger, breit und spiegelglatt, strömt ruhig daher. Ein majestätischer Fluss, als wäre er sich seiner Bedeutung bewusst, als wüsste er, dass hier in Mali, Westafrika, am Rande der Wüste, alles von ihm abhängt. Vom Wasser, das er mit sich führt, die Menschen in der Umgebung von Ségou, die Menschen im sogenannten Delta des Niger, die Menschen weiter nördlich noch, dort, wo der Niger die Wüste durchquert. Vor allem aber die Menschen in den Reisfeldern, die wir jetzt besuchen, Papa Touré und ich.
Hallo Mustafa. Hallo Mustafa, oui?
Der Niger, Lebensader einer ganzen Region. Und während Papa Touré wieder einmal rechts heranfährt, um zu telefonieren, mir wieder einen unendlichen Ausblick auf den Fluss erlaubt, auf die Seerosen, die Pirogen, schwer beladen unterwegs zu irgendeinem Dorf, da kommt mir das Gedicht in den Sinn, das mir der fliegende Dichter Amadou am Tag zuvor ins Mikrofon gesprochen hat.
Le fleuve Niger qui donne la lumière et beauté dans cette ville ségouvienne. Sa beauté éblouit sur les visages merveilleux. Coule, coule le Niger, c'est toi qui servis toute la communauté ségouvienne. Attends que le fleuve se repent, nous n'aurions jamais ni la soif et la faim. Le reflet de la surface doit être caché de profondeur trouble. Le reflet de la tournée vers l'immensité céleste et puisse l'encre de ma plume peut aussi être fluide.
Donc ça marche, toujours ça continue, ça marche.
Nach dem Barrage de Markala auf der nördlichen linksufrigen Seite des Niger wird die Landschaft technisch.
Voilà, le canal comment ici à Markala d'abord, le canal se trouve ici à Markala, qui est une zone office aussi. Donc le canal.
Wir stehen am sogenannten Point A. Hier fließen die gestauten Fluten des Niger in drei Richtungen. Der eine Teil fließt in einen Kanal, der für die Schifffahrt dient. Ein Teil wird abgezweigt und über Deiche und Schleusen in den Canal du Sahel geleitet. Ein weiterer Teil fließt in den Canal du Tio. Die beiden letzteren führen ihr Wasser hinein in die Zone des Office du Niger.
Il faut être juste dans la répartition de l'eau, n'est-ce pas?
Oui. Il faut être juste dans la répartition de l'eau, comme vous l'avez bien dit. Parce que quand vous
Das Office du Niger, das sind rund 90.000 Hektaren Reisfelder, die wir auf dem Weg Richtung Norden durchqueren. 90.000 Hektaren, bewässert über ein kompliziertes, weit verzweigtes Bewässerungssystem, 60 Kilometer lang bis nach Niono, der Ortschaft weit im Norden. Wir fahren durch grünes, bebautes Land, während rundherum, dieses Gefühl habe ich wenigstens, die Wüste wächst. Das Office du Niger, das ist die Reiskammer Malis. 70% des inländischen Bedarfs an Reis wird hier produziert. 550.000 Tonnen Reis werden hier jährlich angebaut. Ein erfolgreiches, ein ertragreiches Unternehmen, oder wie mir Mustaf Maiga, der Sprecher des Office du Niger, am Vortag sagte, in einem Gespräch im Hotel.
Au jour d'aujourd'hui, la seule entreprise dont le Mali peut être fier, qui n'est pas privatisée.
Das einzige noch bestehende staatliche Unternehmen, das Office du Niger, und das einzige, das überhaupt je Gewinn abgeworfen hat und noch abwirft. Ein beeindruckendes Unternehmen in der Tat, ein Unternehmen mit Potenzial, sagte mir Mustaf Maiga.
Nous avons un delta central nigérien qui a plus de 960 000 hectares de terre irrigable.
Das gesamte bewässerbare Delta umfasst 960.000 Hektaren, fast zehnmal mehr, als heute genutzt werden. Das heißt auch, dass es genug hat für alle, die sich hier in der Zone niedergelassen haben. Leute aus Burkina Faso, aus Guinea, von überall her und auch für Leute aus Mali.
Eine Landwirtschaftszone mit bewegter Vergangenheit. 1930 von der damaligen Kolonialmacht Frankreich ins Leben gerufen, konzipiert ursprünglich als Anbauzone für Baumwolle, um der englischen Konkurrenz auf dem Weltmarkt ein Schnippchen zu schlagen, dann zu Beginn der malischen Unabhängigkeit verstaatlicht und bis in die 90er Jahre hinein ein steter Ort der Korruption, der Misswirtschaft. Kaum die Hälfte der heutigen Produktionsfläche wurde genutzt. Die Erträge mit Reis, auf das man seit den 50er Jahren umgestellt hatte, blieben erbärmlich gering. Erst 1994 wagte sich die damals noch junge Demokratie unter Präsident Alpha Omar Konaré an eine Reform.
Depuis que, en 1994, l'Office du Niger a été restructuré, ce sont les paysans qui cultivent leur riz.
Seither sind es die Bauern, die für den Anbau des Reises zuständig sind. Sie verkaufen den Reis auf eigene Rechnung. Und wir, das Office du Niger, wir tun eigentlich nur eines. Wir teilen das Land zu. Und wir sichern zu, dass alle das notwendige Wasser erhalten.
Und Mustaf Maiga ergänzte noch:
Nach all den Umstrukturierungen, nach all den Reformen, die hier im Delta und bei uns beim Office du Niger gemacht wurden, kann ich heute sagen, hier wird Reis gewinnbringend angebaut.
Rund 400.000 Franc CFA, das sind rund 900 Schweizer Franken, könnten pro Hektare erwirtschaftet werden, hat er mir am Vortag Mustaf Maiga erzählt. Und so steht es auch in den offiziellen Berichten. Das ist viel Geld in diesem Land. Aber warum denn, frage ich, während ich mit Papa Touré Richtung Niono sause, mitten durch die Reisfelder, warum sehen die Dörfer so erbärmlich arm aus? Warum gehen die Menschen zerlumpt herum, überall? Wir halten an, steigen aus. Zwei Frauen wühlen in Strohballen, nacktfüßig. Sie suchen nach übrig gebliebenen Reiskörnern, eins ums andere, so arm sind sie. Unmöglich, sich mit ihnen zu unterhalten, sie stammen aus dem Dogonland, sie sprechen nicht einmal Bambara, schon gar nicht Französisch. Wir fahren weiter, treffen ein paar Kilometer weiter eine Gruppe von Männern, die sich zum Mittagessen versammelt haben. Einer von ihnen, groß und stämmig, einen Strohhut auf dem Kopf, gibt Auskunft. Er erzählt, dass das Feld, das er da bebaue, gar nicht ihm gehöre, sondern dass er es gepachtet habe. Und auf meine Frage, wie viel er denn verdiene pro Jahr an seinem Feld, zählt er erst einmal die Kosten auf. 125.000 Franc für die Pacht, 100.000 Franc CFA für den Dünger, und wenn er noch die Kosten für die Maschinen abzählt, bleiben ihm unter dem Strich weniger als 180.000 Franc. Ob das genüge, frage ich.
Ah!
Der Mann lacht nur. Mindestens 10 Familienangehörige muss er ernähren, 10 hungrige Angehörige. Wir fahren weiter, immer weiter Richtung Norden, Papa Touré schon wieder am Telefon, und während wir über den Asphalt brausen, wird mir klar, das, was wir gerade durchqueren, die Reiskammer Malis, ist im Grunde ein Armenhaus, bevölkert von Hunderttausenden verarmten, perspektivlosen Landarbeitern, die hier, in der Gegend des Office du Niger, ein prekäres Leben fristen. Ich frage Papa Touré, was das für Geländewagen sind, die überall auf den Reisfeldern herumfahren. Schicke, teure 4x4.
Parce que c'est des humains. Toi, tu n'es pas en train de travailler. Il suffit seulement pour toi de pointer. Toi, tu gagnes un salaire. Le 3 fois le salaire de la personne qui est en train de souffrir. Dans la boue, sous le soleil.
Das seien die Geländewagen der Grundbesitzer, die kämen vorbei, um nach ihren Feldern zu schauen. Reiche Leute aus Ségou und Umgebung, die bezögen pro Hektare das Dreifache, das Vierfache dessen, was der Landarbeiter verdient. Der Präfekt von Ségou, die Stadträte von Ségou, die reichen Commerçants von Ségou, sie alle besessen hier ihre Felder, ließen die Landarbeiter für einen Hungerlohn arbeiten.
Mais ça c'est réel, c'est même l'esclavage. Au temps de l'esclavage, on pointe au moins.
Und dann sagt Papa Touré dieses hässliche Wort, das er eigentlich nicht gebrauchen will. Sklaverei. Es sei eine Form der Sklaverei, was ich hier abspiele. In Niono, dem Hauptsitz des Office du Niger für die Zone Nord, ist ein Treffen mit den Verantwortlichen angesagt.
Okay, moi je m'appelle Mamadou Keita, je suis le directeur de la zone de production de Niono. C'est une zone qui couvre 11.700 hectares. Notre rôle ici c'est de maintenir.
Um einen Tisch sind sie alle versammelt, von Mamadou Keita, dem Direktor der Produktionszone, vom Chef der Wasserzuteilung über die Animateure, die für die Weiterbildung der Bauern zuständig sind, bis hin zu Moussa Traoré. Der Bauer, der hier an diesem Treffen den Standpunkt der Bauern einbringen soll.
Je m'appelle Famosa Traoré. Je suis exploitant au N4 Sasagoji. Je suis également membre du comité.
Und es ist in der Folge dieser kleine, knorrige Mann, der immer wieder auf die problematischen Punkte hinweist, die hier in der riesigen Produktionszone der Reiskammer eines ganzen Landes vorliegen.
Ce qui nous manque maintenant, c'est de travailler comme.
Was uns fehlt, fragen Sie? Nun, es fehlt hier vor allem an Produktionsmitteln, es fehlt an Ochsen zum Pflügen der Felder, es fehlt auch an motorisierten Pflügen. Sagen wir es kurz, es fehlt am Geld.
Moussa Traoré, der Bauer, nimmt seinen ganzen Mut zusammen, um es hier zu sagen, in Anwesenheit des Direktors und seiner Mitarbeiter.
Non, il manque, actuellement il manque les moyens.
Les moyens. Les moyens. Es fehlt uns auch an anderen landwirtschaftlichen Gütern. Mit den steigenden Erdölpreisen ist auch der Dünger sehr teuer geworden. Und nochmals, wenn wir hier mit motorisierten Pflügen arbeiten könnten, dann wären wir schneller, rationeller, wir wären konkurrenzfähig.
Und dann spricht Moussa Traoré, der Bauer, ein heikles Thema an. Das nämlich seit kurzem nicht mehr das Office du Niger für die Instandhaltung der Zuflüsse zu den Feldern zuständig ist, sondern dass das die Bauer selber tun müssen.
Das ist eine Veränderung, die über uns gekommen ist. Früher hat sich das Office um das alles gekümmert. Heute müssen wir das selber machen. Das bedeutet mehr Arbeit und vor allem müssen das die meisten überhaupt erst einmal lernen, was es heißt, einen Wasserkanal sauber zu halten.
Sauber zu halten auch von den aggressiven, gefährlichen Schädlingen, die seit ein paar Jahren das ganze Kanalsystem des Office du Niger bedrohen. Der Direktor Mamadou Keita gibt zu.
Unsere Wasserkanäle sind verstopft mit Schädlingen, mit der Salvinia molestat, den Hyazinthen und dann auch noch die Typha. Die machen uns tatsächlich schwer zu schaffen. Es fehlt an Schädlingsbekämpfungsmitteln, an Herbiziden. Und eine vielversprechende biologische Bekämpfungsmethode ist noch im Anfangsstadium. Also muss man alles von Hand machen.
Moussa Traoré, der kleine Bauer, gibt zu bedenken.
Das gibt alles mehr Arbeit. Früher gab es das nicht und wir sind ja fast alles Analphabeten. Wie sollen wir verstehen, was wir zu tun haben, wenn die allermeisten von uns die Weisungen des Office nicht einmal lesen können?
Bei meinem Besuch im stickigen Büro des Office du Niger in Yono türmen sich mit einem Mal die Probleme. Sehr zum Unbehagen der Anwesenden der Direktion. Dabei haben wir von der nach wie vor grassierenden Korruption gar nicht gesprochen. Was schlagen Sie vor? Frage ich den Direktor Mamadou Keita.
Or, nous, on veut l'autosuffisance alimentaire. On veut même donner dans la sous-région. Donc, il nous faut faire beaucoup d'extension.
Unser Ziel ist die Selbstversorgung. Ja, wir möchten in die benachbarten Länder exportieren können. Aber finanziell und logistisch sind wir längst an unsere Grenzen gestoßen. Wir haben noch sehr viel Land zu vergeben. Wir nutzen nur gerade einen Zehntel der potenziell bewässerbaren Fläche. Rund 800.000 Hektaren können wir noch vergeben. Der malische Staat wird immer ärmer. Also wird es nicht möglich sein, dass das Office weiter expandiert. Unsere Lösung heißt deshalb, dass wir externe Investoren ermuntern, hier zu investieren. Die Libyer sind bereits da, die haben 15.000 Hektaren gepachtet. Auch die Chinesen sind da, haben 25.000 Hektaren übernommen. Und es sollen noch mehr werden. Die sind willkommen, ja.
Moussa Traoré, der Bauer, etwas resigniert.
Les Libyens, les Chinois, ils arrivent. On les souhaite la bienvenue, parce que.
Nun ja, wenn die Libyer kommen und die Chinesen, dann sind sie bei uns willkommen. Denn ehrlich gesagt, wir sind hier am Anschlag. Wir können aus eigener Kraft nicht mehr Land bebauen. Das geht nicht. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung. Es gibt immer mehr Menschen, die wir ernähren müssen. Da sind wir froh, dass wir unsere Kinder zu den Chinesen schicken können oder zu den Libyern, damit sie bei denen arbeiten.
Diviser nos familles et aller travailler avec eux.
Wir fahren zurück, Papa Touré und ich. Und Papa Touré regt sich auf. Warum dieser Staat nicht in der Lage sei, dafür zu sorgen, dass die Menschen hier ein anständiges Auskommen haben. Hier in einer der fruchtbarsten Zonen ganz Afrikas, mit Wasser im Überfluss. Warum, fragt er immer wieder, warum muss man hier wie früher auf ausländische Investoren hoffen, darauf warten, bis die mit ihrem Know-how anreisen, hier investieren, ihr gutes Geld verdienen, das sie dann außer Landes bringen. Papa Touré, ein Mann mit Weitblick und Augenmaß, fährt mich zum Canal du Sahel. Er stellt seinen Wagen am Ufer ab. Lautes Vogelgezwitscher umgibt uns. Papa Touré, im Schatten eines Baumes, zeigt auf den breiten Kanal.
Voilà, vous observez la largeur du canal. C'est quand? Ici, nous même.
Dann, als hätte er auf diesen Augenblick gewartet, berichtet er, der mich den ganzen Tag begleitet hat, über seine eigenen Projekte, dass er 10 Hektaren pachten will in diesem Jahr, 10 Hektaren beim Office du Niger, um Reis anzubauen, und zwar rentabel.
c'est mettre les premiers moyens même que l'homme lui-même possède. C'est-à-dire que ne cherchons pas loin quelque chose qui est là.
Es geht darum, das in die Waagschale zu werfen, was den Menschen ausmacht. Seine Intelligenz, seine Fähigkeit, die Kräfte der Natur zu nutzen.
Und vor allem, sagt Papa Touré,
mon esprit d'entreprise, ce que j'ai l'intention de faire, c'est vraiment aller d'abord, c'est-à-dire que
ich gehe unternehmerisch an die Sache heran und das heißt, ich werde alle Ressourcen nutzen, die mir zur Verfügung stehen. Das Wasser, die Technik und meine Intelligenz. Und vor allem, ich werde arbeiten. Viel arbeiten.
Es braucht Mut, im Umfeld eines prekären, oft auch unzuverlässigen, weil verarmten, finanzschwachen Partners wie dem Office du Niger so etwas wie unternehmerischen Esprit zu entwickeln. Es braucht ohnehin Mut, Unternehmergeist zu entwickeln in einem Land wie Mali, in dem so vieles prekär ist. Die Natur, der Regen, die öffentlichen Finanzen, die Straßen, die Verwaltung, die internationalen Märkte. In einem Land mit 12 Millionen Einwohnern, das über ein Staatsbudget verfügt, das nicht größer ist als das Budget des Kantonsspitals Genf. Ein paar Tage später bin ich unterwegs im Süden des Landes. Eine fruchtbare Gegend auch hier. Mangobäume, Baumwollfelder, Maisfelder, Reis und immer wieder kleine Flüsse, Teiche, in denen sich das Wasser sammelt. Links und rechts der Straße Dörfer, die meisten besitzen eine Schule. Keine arme Gegend, von den Ressourcen her gesehen. Hier liegen die Baumwollfelder, die Mali zum zweitgrößten Baumwollproduzenten Afrikas hinter Ägypten gemacht haben. Hier wächst das weiße Gold, einer der wichtigsten Devisenbringer Malis. Und doch, ausgerechnet hier, im fruchtbaren Süden des Landes, soll es das geben, was auf Französisch «Poche de Famine» heißt, so viel wie «Hungersektoren». Wir sind in einem Dorf, weit weg im Busch, kaum zugänglich mit einem Geländefahrzeug, südlich der Stadt Bougouni, unweit des Selangé-Sees. Ich frage Siaka Dumbia, Agronom und Entwicklungsexperte bei der Entwicklungsorganisation Helvetas.
Oui, poche de famine, parce que cette année la campagne a été assez mauvaise.
Wir reden von Poche de Famine, von Sektoren des Hungers, weil dieses Jahr die Erträge der Baumwollproduzenten richtiggehend eingebrochen sind. Schuld daran war der Regen. Zuerst in den Monaten Mai und Juni 2007 hat es zuerst geregnet, dann im Juli sind die Regen plötzlich ausgeblieben und im August an einem Tag hat der Himmel die Schleusen geöffnet und alles überschwemmt.
Es ist nicht so, dass hier die Regeln des Marktes funktionieren würden. Es ist nicht so, dass eine geringere Produktion an Baumwolle zu einem Preisanstieg führen würde. Im Gegenteil, die Preise sind gefallen.
Le coton africain, malien africain est confronté est sur le marché avec d'autres cotons tels que des laines des États-Unis.
Die Baumwolle aus Afrika steht in direkter Konkurrenz zur Baumwolle aus anderen Ländern, aus Indien, aus Brasilien, vor allem aber zur Baumwolle in den USA. Und die wird bekanntlich stark subventioniert. Und das heißt, dass der Markt in keiner Weise spielt.
Siaka Dumbia, der die Gegend im Süden gut kennt, spricht von prekären Verhältnissen in vielen Baumwolldörfern.
L'état d'âme, ils sont déçus. Ils sont déçus.
Die Bauern sind enttäuscht, denn viele sind noch von der vorherigen Kampagne her verschuldet. Sie sind verschuldet, weil sie den Dünger noch nicht bezahlt haben. Und in der vergangenen Saison haben sie noch weniger geerntet, noch weniger verdient, sodass die Spirale sich immer weiter abwärts dreht.
Die Effekte der Prekarität kumulieren sich.
Die Lage ist so prekär, dass viele darauf verzichtet haben, überhaupt Baumwolle anzubauen.
Étant donné que les paysans, la plupart des paysans qui font le coton aussi font des céréales.
Das Problem ist, dass Baumwollanbau und der Anbau von Getreide eng miteinander zusammenhängen. Die Bauern pflanzen Getreide als Fruchtfolge für Baumwolle. Und sie kriegen dafür von der Compagnie Malienne des Textiles auch Dünger zugeteilt. Fällt die Baumwolle weg, gibt es auch keinen Dünger mehr. So einfach ist das.
Und nicht zuletzt, sagt Chaka Doumbia,
ça veut dire pour le Mali une situation de crise économique, si je peux l'appeler ainsi.
Nicht zuletzt führt die Situation dazu, dass dem Staat enorme Einkünfte entgehen. Nochmals, die Baumwolle ist neben dem Gold die Hauptdevisenquelle Malis.
Man muss auch hier im Süden des Landes viel Mut aufbringen und viel Unternehmergeist, um eine andere, eine neue Perspektive zu entwickeln. Rund 1300 Bäuerinnen und Bauern haben beschlossen, aus dem Kreislauf von Verschuldung, Abhängigkeit, von den Weltmarktpreisen, giftigen Pestiziden usw. auszusteigen. Sie bauen biologische Baumwolle an. Baumwolle, die ihnen zum doppelten Preis der konventionellen Baumwolle abgenommen wird. Eine äußerst erfolgreiche, zukunftsweisende Initiative, in die Wege geleitet von Helvetas, Max Havelaar und dem Schweizerischen Wirtschaftssekretariat SECO. Und so treffe ich denn außerhalb des Dorfes doch noch auf einen glücklichen Baumwollproduzenten, auf einen von 1300. Er steht neben seinem Wagen, der gefüllt ist mit Baumwolle, biologischer Baumwolle, erzählt, dass es ihm gut gehe. Einer von 1300, die den Mut gehabt haben, aus den alten Abhängigkeiten auszusteigen. Die Wartelisten für den Einstieg ins Programm des Coton Biologique sind lang. Die Verantwortlichen von Helvetas und ihres Partners, dem Mouvement Biologique du Mali, Mobium, können den Ansturm kaum bewältigen. Das sind ermutigende Zeichen in einem Land wie Mali, denn sie weisen darauf hin, dass immer mehr Bäuerinnen und Bauern ihr Schicksal selber in die Hand zu nehmen beginnen. Ein Anzeichen dafür, dass sie beginnen, aus den Kreisläufen von bürokratischer Fremdbestimmung, Fremdbestimmung durch die Weltmärkte auszusteigen und vor allem, immer mehr Produzentinnen und Produzenten sind bereit, neue, alternative Anbau- und Vermarktungsmethoden anzuwenden. Prekäre Verhältnisse und so etwas wie Mut zur Eigeninitiative. Sie hörten eine Reportage von Christoph Keller aus dem westafrikanischen Land Mali. Die Übersetzungen lasen Bernard Senn und Patrick Tschudin.